Hallo und herzlich willkommen zur 8. Folge von Plötzlich Coach, verdammt, ich muss mich selbst verkaufen, dem Podcast von Anna-Luise Fuchs und Laura Henke zum Thema Selbstvermarktung als Coach, Berater oder Persönlichkeitsunternehmerin. So, heute geht's um das Thema, wie finde ich meine Positionierung oder genauer, wie finde ich raus, was ich für meine Positionierung mitbringen kann. In einer der früheren Folgen haben wir immer schon mal erzählt, so eins unserer großen Credos als Persönlichkeitsunternehmerin kommt es sehr darauf an, was du mitbringst an Stärken, Erfahrungen, deiner Lebensgeschichte, Fähigkeiten, Interessen und so weiter. Weil du bist ja kein Produkt, das man aus dem Regal ziehen kann. So, und jetzt musst du aber dazu natürlich wissen, was bringe ich denn mit, was ich in meine Positionierung einfließen lassen kann. Und der direkte Weg funktioniert da leider nicht. Unser Gehirn ist uns da im Weg. Wenn du dich hinsetzt, was kann ich, dass ich zur Positionierung nutzen kann, dann kommst du meistens nicht weit. Also muss man das Gehirn ein bisschen austricksen. Und das funktioniert am besten mit Spielchen. So. Und da wir ja selber, wir hier, Anna-Luise und ich, für unsere Positionierungsworkshops immer wieder selber auch nach Übungen, nach Tools, nach Werkzeugen suchen, mit denen wir genau das machen können. Also, ich sag mal, den besten Umweg in die Mitte des Gehirns finden, sind wir neulich auf ein sehr, wie wir finden, sehr cooles Spiel gestoßen. Das nennt sich Warm Up von der Firma Coaching Cards. Also die Firma heißt tatsächlich coaching.cards und ich glaube, das ist auch deren Internetseite. Ja,
findet man auf jeden Fall so, wenn man es googelt.
Es gibt also irgendwie ist ganz witzig. Es gibt jetzt diese ganzen neuen URL-Endungen und .cards ist offenbar eine Endung, die hier, finde ich, sehr clever genutzt haben. Ja, und dieses Spiel kann man nutzen, um sich in Gruppenkontexten kennenzulernen. Ich glaube, dafür war es hauptsächlich gedacht, daher der Name. Aber wir haben es entdeckt und ich glaube, wir bei jedem Spiel oder jedem Tool, was wir entdecken, stellen wir uns, glaube ich, so als erstes die Frage, wie könnten wir das für unsere Positionierungsworkshops nutzen? Und deswegen werden einfach auch viele Dinge hier bei uns off-label benutzt, also sprich anders als ursprünglich intendiert. Und long story short, wir haben uns dieses Spiel gekauft und überlegt, lass uns das mal ausprobieren mit dem Ziel, was über uns selber zu erfahren, damit wir wissen, also wir als Coaches, was bringen wir mit, dass wir für unsere Positionierung nutzen können oder könnten. So, und jetzt haben wir uns überlegt, pass mal auf, wir machen jetzt mal was komplett Wahnsinniges. Wir probieren genau das, nämlich erstmals hier live im Podcast aus. Also wir haben das nicht vorher angetestet. Wir haben uns das Spiel gekauft und überlegt, pass mal auf, wir schalten mal das Audio an und dann testen wir mal und gucken mal, ob das klappt. Ich weiß auch nicht, sonst gar nicht unsere Art. Ne?
Muss dazu sagen, normalerweise testen wir diese Dinge natürlich schon an uns selbst und an einem sehr ausgewählten Kreis an befreundeten Coaches und Beratern, die wir so kennen, bevor wir das in unseren Workshops aufnehmen. Aber normalerweise testen wir das natürlich nicht live und in Farbe vor Publikum. Audio-Publikum.
Ja, ich glaube, das ist der Punkt. Ja, genau. Genau, das Audio-Publikum in Farbe. Finde ich super. Genau, das begleitet uns nämlich jetzt erstmals so in unsere Testküche. Also ihr müsst euch vorstellen, normalerweise sitzen wir hier zu zweit oder mit anderen eben befreundeten Coaches und Beraterinnen und sagen, hier, wir haben hier was Cooles gesehen, hier wollen wir das mal ausprobieren. Und genau das machen wir jetzt mal mit euch, sozusagen als ja, als eine Anregung für euch, ne, was, wenn ihr da gerade sitzt und euch überlegt, wie finde ich denn jetzt raus, ne, über mich und so, und eben auch, damit ihr mal so einen Einblick in unsere Versuchsküche kriegt. Ja. Ja. Und da haben wir gedacht, das klingt beides sehr gut, das sind beides sehr gute Gründe, warum wir das jetzt tun sollten. Und außerdem haben wir uns beide auch noch nie öffentlich blamiert, also wird es mal Zeit.
Sagen wir mal so, länger ja. nicht mehr.
Länge, lassen wir es. Auf jeden Fall. Ich sehe die Leute jetzt Google anschmeißen. Wie, was waren da mal? Ja, auf jeden Fall.
Ja, wie gut, dass wir beide nicht auf Social Media affin sind und unsere vergangenen Plamagen nicht online sind.
Nee, bin ich auch immer wieder froh. Ja, so, wollen wir starten? Wir haben uns das jetzt so überlegt. Ich habe jetzt hier diesen Kartenstapel und wir ziehen jetzt nacheinander eine Karte und da steht dann immer so eine Frage oder so ein Redeanlass drauf. Und derjenige, der den bekommt, muss dann
darauf antworten.
Eine Antwort finden. Genau, mit hoffentlich einer interessanten Geschichte. Und diejenige von uns, die gefragt hat, macht sich, also bis hierhin wäre das noch sozusagen das lustige Warm-up-Spiel, der eine fragt, der andere antwortet. Aber wir sind ja Coaches in der Versuchsküche, deswegen machen wir Folgendes. Wenn ich Anna-Luise die Frage stelle, habe ich hier Stift und Schreibblock neben mir und schreibe während ihrer Antwort mit. Was sind so Highlights, was sind so Nuggets? Ich glaube, das ist generell, also ist bei mir so ein Coaching-Ding. Wenn jemand mir erzählt, so, dann höre ich so, wo sind die Nuggets, ne? Wo sind irgendwie starke Wörter, wo leuchtet der andere auf, wo überlegt er vielleicht einen Moment oder ne, wo ist was los? Und das, da mache ich mir dann eine kurze Notiz. So, und das machen wir dann so ein paar Mal hin und her. Und hinterher, da geben wir uns Feedback. Aber das machen wir später. So, ich würde sagen, wir fangen mal an, ne? Legen wir mal los. Soll ich dich zuerst fragen? Ja, oder du auch. Mich?
Ich? Wir haben uns diese Fragen natürlich auch nicht vorher angeguckt und wir haben die nicht sortiert. Und keiner von uns weiß, was eigentlich gefragt wird und auch erst recht nicht, was er darauf antworten wird.
Richtig, guter Punkt. Die werden live, so wie sie sind, aus dem Kartenstapel gezogen. Okay, ja, so, meine Liebe, erste Karte. Hey, das geht hier gleich in die Vollen. Mhm. Das größte Abenteuer in meinem Leben. Punkt, Punkt, Punkt.
Ja, da gab es viele. Ich glaube, ich interpretiere das Wort Abenteuer tatsächlich so nicht im Sinne von, oh, da habe ich eine Weltreise gemacht oder da bin ich mal damals, als ich mit meinem besten Freund irgendwie 5 Wochen mit dem Van durch Neuseeland gefahren bin. Es war auch cool, es war auch ein Abenteuer. Für mich ist es immer eher sowas. Wann habe ich mal was richtig Verrücktes gemacht? Also sowas, was so gar nicht zu mir passt. Und das war tatsächlich am Ende meines Auslandssemesters in Boston. Ich hatte damals, wie das halt so ist, man lernt im Auslandssemester einen netten jungen Mann kennen. Der ist kurze Zeit vor meinem Rückflug damals noch nach Mailand, da habe ich noch an der italienischen Grenze gewohnt. Der ist kurz vorher abgereist nach New York. Und es gab einen tränenreichen Abschied am Busbahnhof in Boston. Und wie das halt so ist in so einem perfekten amerikanischen romantischen Kitschfilm, drehte er sich irgendwie kurz bevor er in den Bus gestiegen ist, um und sagte, komm mit nach New York. Und ich natürlich, braves, diszipliniertes Mädchen, das ich bin, nein, das geht nicht, mein Rückflug nach Mailand geht morgen. Bin nach Hause gefahren und hab mir sowas von in den Hintern getreten, dass ich nicht mit diesem wundervollen Mann nach New York gegangen bin. Habe kurzerhand meinen Flug storniert, meine Eltern angerufen, die mich in Mailand abholen wollten und gesagt, könnt ihr euch sparen, ich komm nicht. Und habe mich inklusive meiner ganzen Sachen, die ich im Auslandssemester hatte, meiner ungefähr 5 Koffer, in den Bus gesetzt und bin nach New York gefahren. Und da dann noch eine Woche.
Wow. Gegangen. Bei ihm.
War schön. War doof. Aber war schön.
Oh, geil. weil ich finde, das hat richtig Abenteuerqualität, so eine Geschichte. Kannst einen Film draus machen.
Wenn es dann geheißen hätte und es irgendwie großartig gewesen wäre mit ihm am Ende des Tages, dann wäre das ein amerikanischer Film. Aber für eine Woche war es das.
Mhm. Für eine Woche ist cool, ja. Geile Geschichte. Ja.
Okay. So, Laura, sagen, dann, du bist dran.
Dann bin ich mal dran.
Mit folgender Frage, spannend vor allen Dingen, weil wir diese Folge um 21 Uhr aufnehmen. Die Frage, was ist das Beste, was heute passieren könnte? Du hast noch drei Stunden, Laura.
Das wäre so eine Frage. Ich wollte gerade sagen, das wäre so eine Frage für morgens, ne? Oder ich muss die jetzt hypothetisch verstehen. Das Beste, was heute hätte passieren können. Ach man, gleich zweite Frage hier und schon wird es kompliziert.
Es wird noch drei Stunden. In drei Stunden kann viel passieren. In drei Stunden habe ich
das Beste
umgebucht und saß im Bus nach New York. Insofern, also, auf geht's.
Ach, scheiße. Oh, das Beste, was heute passieren könnte, ist, dass es gleich an der Tür klingelt. Und vor der Tür steht Matt Damon und er hat sich verfahren und braucht eine Unterkunft für die Nacht, weil er nicht mehr wegkommt.
Lebt er noch?
Oh Gott,
sorry,
ey.
Sorry, aber Matt Damon, das ist so 2000er.
Ja, aber der lebt noch. Der hat auch noch Fans, sag ich mal. Ja.
Okay, Matt Damon steht vor der Tür. Spannend. Ich überlege gerade krampfhaft, was das jetzt über dich als Coach aussagt, aber hey.
Oh Gott, das wollen wir nicht wissen. Ja, ja. Ich überlege gerade, also das wäre wirklich das Beste, was heute passieren könnte. Das nächstbeste wäre, ich finde noch einen Burner in der WDR-Mediathek, den ich noch nicht gesehen habe. Und stelle fest, dass die Schokolade, die ich noch nicht aufgemacht habe und aufmachen werde, sehr gut schmeckt. Ich probiere gerade verschiedene Schokoladen durch, immer reine Zartbitter, 70%. Um es vergleichbar zu halten, sorry, ich bin da kommt der Sozialwissenschaftler in mir durch, ne? Ceteris Paribus und so. Ja, da kommt der absolute Empirik-Nerd bei mir durch. Wenn die eine 65% hat und die andere 85%, das kannst du ja nicht mehr vergleichen. Ist ja per Definition, schmeckt das ja. Also 70% standardisiert und dann kannst du vergleichen. Ich habe nämlich jetzt eine Schweizer Fairtrade-Schokolade vom Aldi habe ich neulich gesehen, dachte, die kenne ich noch nicht. Mal gucken, ob die was taugt. Und das nächstbeste, wie gesagt, zu Matt Damon vor der Tür wäre, ich finde einen Burner in der, also das ist sozusagen auch so ein bisschen so das Beste für, es ist ein Wochentag, 21 Uhr in der Pandemie. Da ist ein Münster-Tatort, den ich noch nicht kenne, und gute Schokolade ist da schon
da
ganz
sind
weit
die
vorne.
Ansprüche ein bisschen niedriger an einem Wochentag in der Pandemie, ne? Traurig, soweit.
So der Mount Everest dazwischen.
So weit ist es gekommen, ne?
Ja.
Der Münster-Tatort oder Menschen im eigenen Bett, im eigenen Haus. Mhm. Gut. Erstmal im Haus.
Den Rest können wir mal der Fantasie überlassen oder so, aber ja.
Okay, cool, spannend.
Ja, ja, ne?
Hallo,
ja.
Laura,
siehst du, was man so über sich lernt. Ja, du, ich erst. Oh Gott, dieses Spiel macht mich jetzt schon fertig. Puh. Das Wertvollste, das ich gelernt habe, ist...
Das klingt jetzt mega pathetisch.
Erzählen Sie mal.
Aber ich glaube, zwei Dinge habe ich, glaube ich, gelernt. Erstens, es geht immer irgendwie weiter. Das ist, glaube ich, so das Traurige und Pathetische, was ich irgendwie sagen kann, so aus negativen Erfahrungen in meinem Leben. Und das Zweite, was ich tatsächlich gelernt habe, ist, das klingt jetzt mega coaching-mäßig, aber ich habe es tatsächlich sehr stark für mich selber lernen müssen, dass man tatsächlich nur sich selber ändern kann. Ich weiß, es klingt mega coaching-mäßig und total abgedroschen, aber das war tatsächlich so meine... Ich bin mit zwei älteren Geschwistern aufgewachsen. Ich war immer die Kleine und ich bin da jahrelang gegen angerannt und irgendwie wie so ein kleines Rumpelstilchen durchs Zimmer gelaufen und gesagt, ihr müsst mich jetzt aber ernst nehmen. ich kann auch was. Ja, nee, das läuft so nicht. Tatsächlich, nachdem ich einfach aufgehört habe, darauf zu bestehen, dass sie mich ernst nehmen und angefangen habe, mich selber ernst zu nehmen, unabhängig davon, ob die mich ernst nehmen, haben die mich ernst genommen.
Wahnsinn. Womit diese Theorie bewiesen wäre.
Also, das ist jetzt natürlich eine sehr kurze Zusammenfassung einer sehr langen und nicht ansatzweise furchtbaren Kindheitsgeschichte, sondern eigentlich einer sehr schönen Kindheitsgeschichte mit halt eben so seinen Struggles, die man halt so hat als Teenie. Aber ja, das würde ich sagen, war so mein tatsächlich allergrößtes Learning. Und am Ende ist das auch das Wichtigste daran, ist, man ist dann nämlich aber auch selber verantwortlich. Da kann man nämlich anderen Menschen nicht mehr die Schuld daran geben, was in seinem Leben so schief läuft.
Mhm.
Ja. Ja, großes Learning. Man ist cool. Selbstverantwortlich cool. Und man kann sich selber ändern.
Wow, das ist echt deep.
Du Mensch, ne? Also, jedes Coaching-Buch, ja, das wir jemals gelesen haben, Seite 1. Ja. Aber es stimmt.
Du kannst nur die, ich wollte sagen, ich sehe so die ganzen Insta-Posts, ne, inspirativ aufgemacht,
ja,
und so.
Nicht mein Ding, aber ja.
Voll deep, aber. Ja. Wahrscheinlich ist es die tiefste Erkenntnis, die man vielleicht haben kann. Mega. Finde ich gut. Ja, dann bin ich wieder dran, wa?
Ja, du bist dran. Eine sehr generelle Frage. Mir ist wichtig, ... Laura, das kann jetzt von Themen bis zum Lebenstraum alles sein.
Ja, mir ist wichtig. Ja, ist spannend. Ich habe jetzt gedacht, nee, mit Damon ist mir nicht. Also, nee, nicht so wichtig. Also, da gibt es dann Sachen, die sind mir wichtiger. Aber mit denen rechne ich nicht mehr heute Abend. Das ist wahrscheinlich der Punkt. Ja, was ist mir wichtig? Ich habe gerade gedacht, Pragmatik. Also, ich habe gerade so, gut, jetzt, das ist halt auch so Coach, ne? Wenn du so durchgecoacht bist, dann kannst du so, was sind deine Kernwerte, so zack, die spulst du dann irgendwann so runter. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass man das mal so sagt. Ich kann mir auch selber nicht zuhören, während ich das sage. Also, was ich immer mal wieder so entdeckt habe, ist, mir ist wichtig, ich bin so ein Pragmatiker, so ein, man könnte fast sagen, Utilitarist. So, also, ich komme aus einer Familie, die sehr bürgerliche Werte lebt. Also da muss dann irgendwie, weiß nicht, die Haushaltsdeko muss dann zur Jahreszeit passen und so. Ich bin so, wie kann ich mich mit, mir geht's gar nicht mal ums Geld, aber so meine mentale Kappa, ja, wie kann ich die auf Haushaltsdeko so ne, mich schön einrichten und so verwenden, während in Afrika Kinder verhungern. So, da, wir haben mal ganz andere Themen hier auf der Welt, ja. Und ich bin da sehr pragmatisch. Irgendwie bei mir gibt's dann so das günstigste IKEA-Teil und das tut seinen Job. Ja, und dann habe ich aber in der Familie oder auch im Freundeskreis Leute, die dann hinrennen und dezidiert irgendwie durch drei Möbelhäuser klappern, weil sie dieses eine ganz bestimmte Designteil haben wollten. Also sie wollen diese Küchenstühle, die so ganz, und ich denke so, komm, was hat IKEA gerade, gibt's das Ding in Eiche, in Buch, also in Holz, damit es irgendwie zum Tisch passt? Nee, haben sie nur in Weiß. Ach mei, dann gibt's das jetzt halt, ist auch egal, ja. Also so bin ich. Ich bin echt so ein bisschen, ja, irgendwie so Utilitarist. Und irgendwie ist mir das so wichtig. Ich glaube, wichtig ist mir, dass die Welt gefixt wird. Ich glaube, so kommen wir dahin. So, dass wir mal aufhören. Also, wenn am Ende, wenn sämtliche Leute in Afrika auch irgendwann sich Gedanken machen, dass sie jetzt mal den Tischläufer mit dem Ostermotiv jetzt mal hinlegen müssen, weil jetzt bald mal Ostern ist, so, dann fange ich auch an, mir über Ostertischläufer, dann bin ich so okay damit. So, dann sind wir so okay, wir als Menschheit sind an dem Niveau angekommen, dass wir uns alle über Tischläufer und dass die Potpourri-Schale farblich passt und so Gedanken, aber solange wir da von der Menschheit her nicht sind, kotzt mich diese Bräsigkeit so ein bisschen an. Und ich glaube, das ist irgendwie so ein Kernthema bei mir.
Okay.
So.
Spannend. Wahnsinn, da würden mir tatsächlich Wahnsinn. Zu deiner Beschreibung noch ganz viele andere Dinge einfallen, außer Pragmatik. Aber da kommen wir gleich.
Ich würde gerade sagen, wir haben ja auch noch ein paar Fragen vor uns. Ja, ja. So, Frage an dich. Ach komm, jetzt wird's lustig hier nach so viel Tiefe. Das letzte Mal richtig gelacht habe ich über
Matt Damon vor 10 Minuten.
Ah. Okay, und davor?
Muss ich gerade so ein bisschen überlegen. Ich erinnere mich tatsächlich, dass ich vorgestern irgendwie meiner Mutter in der Küche stand und sie irgendwas wahnsinnig Witziges gesagt hat. Aber ich glaube, das war so Situationskomik. Da kann ich mich... Ich kann mich jetzt auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern, worum es geht. Oh, ist das nicht ein bisschen traurig? Das ist so dieses Pandemie-Setup. Irgendwie alle Tage sind so ein bisschen so gleich und man weiß nicht mehr genau. Ich weiß, dass ich gelacht habe in den letzten Tagen. Das war jetzt nicht scheiße, aber ich weiß nicht mehr, worüber.
Aber ist das nicht die gute Botschaft? Du weißt noch, wann du das letzte Mal gelacht hast.
Ja, gestern. Oder wahrscheinlich auch heute irgendwann im Laufe des Tages. Aber ja, nicht. Ich kann mich jetzt gerade so...
Aber nicht mehr über was...
Ich kann mich jetzt gerade nicht daran erinnern.
Wäre das wichtig, worüber du gelacht hast? Oder wäre wichtig, sozusagen, dass du gelacht hast und wie gut du gelacht hast? Und
ich glaube, worüber ich gelacht habe, wie du dich danach gefühlt hast. Irgendwie relativ unwichtig, würde ich jetzt persönlich sogar sagen. Ich erinnere mich einfach, dass das irgendwie eine nette Situation war. So hier in meiner lauschigen kleinen Corona-WG auf dem Land mit meiner Mama, irgendwie in der Küche stehend, irgendwie einfach in so einer Alltagssituation über alle möglichen Dinge. Ich glaube, es war ich habe sogar so ein bisschen über mich selber gelacht. Irgendwas dämlich Lustiges habe ich gesagt. Ja, es war einfach so ein sehr gemütliche, wohlwollende, gefällige Alltagsstimmung. Ja, so würde ich es beschreiben. Was jetzt genau der Inhalt war, ist, glaube ich, unwichtig.
Das glaube ich übrigens auch. Also ganz oft, wenn es darum geht, solche Erinnerungen hochzuholen, dann geht es oft gar nicht um den technischen Inhalt, sondern wie habe ich mich gefühlt, wie war die Stimmung, welche Emotionen waren da, was war so, ja, was war das Gefühl? Ich glaube, das ist auch im Coaching, ist das sozusagen jetzt hier mal so... Um hier mal sozusagen einen Fußnotenkommentar dran zu setzen. Ich glaube, darauf kommt es auch mehr an, als dass es inhaltlich um welches Küchengerät oder was das ging.
Aber eine Sache fällt mir gerade noch ein zum Thema Lachen. Ich habe nämlich heute Morgen beim Lesen der Twitter-Perlen, was ich ja unglaublich gerne mache, Twitter-Perlen auf Facebook, da habe ich wirklich herzlich gelacht. Und zwar waren das, glaube ich, die Twitter-Perlen von gestern oder vorgestern und irgendein Twitter-User, wie nennt man diese Menschen? Tweeter, keine Ahnung. Hat irgendwie geschrieben.
Keine Ahnung.
Hat geschrieben, Malle 2021, das Jahr, in dem die Deutschen mit dem Handtuch ihr Intensivbett reservieren. Da habe ich gelacht. Da habe ich schallend gelacht. Fand ich großartig. Ich finde, das bringt es einfach so auf den Punkt.
Ach, schön. Ja, schön. Ja. Ja, echt. Also echt auch, ja. Ja, das, ja, ich finde das gut, wie man manchmal mit Humor die Dinge so auf den Punkt so kriegt. Ja. So, ja.
So, Laura, du bist wieder dran. Moment.
So, ich gucke mal, ja, ich bin wieder dran. Okay, ich ziehe hier mal. So, verdeckt.
Wenn ich nicht hier wäre, wäre ich... ... Schöne Frage in Pandemiezeiten. Wo wärst du denn, wenn du nicht im Lockdown wärst?
Mein erster Gedanke war gerade auf dem Sonnendeck. Kennst du von, wie hieß er noch? Wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck?
Nee, kenn ich nicht.
Anyway, ist glaube ich, so ein bisschen so Indie-Pop von vor ein paar Jahren. Wie hieß denn der Vogel? Sein anderer Hit hieß Blaue Löwen. Ich möchte wissen, was der geraucht hat, aber wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck. Ja, was ist mein Sonnendeck? Wenn ich nicht hier wäre, mal aber angenommen, es wäre keine Pandemie, ja. Das macht dieses Gedankenspiel erheblich einfacher.
Es wäre keine Pandemie, kein Lockdown und es wäre vernünftig, irgendwo hinzufahren, wie die ganzen Malle-Urlauber an Ostern.
Wollte gerade sagen, mal Grüße nach Malle und Ischgl. Wo wäre ich? Also entweder in der Villa von Matt Damon, das ist klar. Genau. Und das nächstbeste dazu? Oder wo auch immer, ich glaube, ja, der wohnt, glaube ich, in einer Villa so, oder
ich
sowas.
Ich kenne die Villa von George Clooney tatsächlich. Aber ja.
Ja, die ist in Italien,
ja.
Ne?
Ja, die ist ja, da in der Nähe von wo ich studiert habe, ja.
Ja, da ist mit Damon ja auch oft einfach da, weil ich glaube, die hängen da alle, ganz Hollywood hängt, glaube ich, in dieser Clooney-Villa immer rum, so stelle ich mir das vor.
Groß genug ist sie auf jeden Fall.
Ja, aber die, das ist wahrscheinlich so ein Rittergutsanwesen, ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall, wenn ich nicht hier wäre, also sozusagen das nächstbeste Ding zu mit Damons Villa wäre ein kleines Häuschen im Grün, so ein im Grunde wie so ein skandinavisches Ferienhaus, sag ich mal, klein, aus Holz, aber natürlich nach modernen Öko-Standards gedämmt, weil das kannst du ja nicht verantworten, wenn du dafür das Große draußen heizt. Ja, irgendwo viel Natur drumrum. Irgendwo Landschaft bisschen spektakulär. Also jetzt nicht im Irgendwo, sondern so ein bisschen so ein. Also entweder ich habe so ein Berg mit so einer kleinen Quelle irgendwie im Hintergrund oder ja, ich bin nicht so der Seetyp, so Haus am Meer, ja, weiß nicht. So eine vorgelagerte Insel hätte aber wiederum auch was. Also irgendwie so eine Natur mit so einem Kick, ne, drumrum, sag ich mal. Und ich sag mal nicht ganz einsam. Also so ein bisschen zivile Infrastruktur in Reichweite. Kleiner Laden, bisschen so eine Versorgungsinfrastruktur, Ladenpost. So, sowas kann schon da sein. Internet auch. Ja, irgendwo so im nicht ganz nix, aber so das sozusagen das Ende der Zivilisation am Naturrand. Ja, großer Garten mit Gemüse. Und dann habe ich aber dann sitze ich da so in dem Haus oder davor, je nach Wetter, und trinke Tee und lese Artikel und schreibe Dinge und habe so Muße zum Schreiben. Also Sachbücher, vielleicht auch mal einen Roman, wenn ich Lust habe, aber eher erstmal so Sachbücher über so Themen, die ich so in der Schublade habe. Ja, da wäre ich dann so.
Ja, spannend. Das klingt auf jeden Fall sehr idyllisch. Es klingt allerdings vor allen Dingen, muss ich ja ganz ehrlich sagen, auch total pandemiekonform. Also ich meine, wenn du dann da im Häuschen, im Grünen, alleine mit so einem Buch schreibst, was soll denn da passieren?
Stimmt. Sogar pandemiekonform, ja. Ich sollte mal drüber nachdenken. Es gibt mir zu denken.
Okay.
Ja. Jetzt sitze ich hier mit meinen Eltern und den Katzen, ne? Ja.
Ja. Okay, ich glaube, ich bin dran.
Hat auch was. Ich wollte gerade sagen, So. Eine Eigenschaft, die ich gern zusätzlich hätte, ist...
Ganz ehrlich, ich hätte gerne mehr Disziplin. Ich glaube... Das ist aber auch so ein bisschen so ein Thema, mit dem ich irgendwie aufgewachsen bin, weil ich Disziplin in meiner Familie immer so ein ganz großes Thema war und es war total wichtig und ich sehe das auch und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich habe nicht genug Disziplin, also ich habe nicht diesen inneren Drang, dass ich unbedingt alles sofort fertig machen muss, dass ich nicht mich entspannen kann und auf dem Sofa sitzen kann und ein Buch lesen kann, wenn ich meine Aufgaben noch nie erledigt habe. Ich glaube, das ist bei mir auch so ein Stück weit in meiner Agenturzeit verloren gegangen. Es war tatsächlich was damals, als ich noch Trainee in der Agentur war, meine erste Chefin sozusagen, die mich halt angeleitet hat, zu mir gesagt hat, so ungefähr in der ersten Woche, wenn du immer versuchst, alles fertig zu bekommen, bevor du nach Hause gehst, dann wirst du nie nach Hause gehen. Und das habe ich mir ein Stück weit irgendwie so zu Herzen genommen. Jetzt als Selbstständige stimmt das natürlich auch noch, weil eigentlich ist man ja nie fertig. Aber ich habe dann immer so ein bisschen das Gefühl, wenn mein Schreibtisch eigentlich noch voll ist und ich könnte noch so viele Sachen machen und ich will mich jetzt aber lieber irgendwie aufs Sofa setzen und noch ein Buch lesen für eine Stunde, bevor ich schlafen gehe, ich immer das Gefühl, ich habe nicht genug Disziplin. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das ist so das Erste, was mir einfällt. Ich wäre gerne so jemand, der morgens um 8 aufsteht oder um 7 oder um 6, joggen geht, dann irgendwie einen super gesunden grünen Smoothie trinkt und dann irgendwie 10 Stunden straight irgendwie durcharbeitet, bevor er sich einen leichten Salat macht und irgendwie noch eine Stunde Yoga macht und dann schlafen geht. Bin ich nicht. Ich bin der Typ, der irgendwann am Morgen aus dem Bett fällt, sich einen Kaffee macht, eine Kippe raucht und dann irgendwie anfängt zu arbeiten. Und manchmal sitze ich abends um 11 noch da, manchmal habe ich aber auch um 6 keine Lust mehr. Ja, Disziplin.
Und Disziplin würde da natürlich helfen, weil du dann jeden Tag...
Genau. Ich würde jeden Tag ganz viele Dinge machen, zu denen ich überhaupt keine Lust habe. Zum Beispiel... joggen gehen.
Wenn du es einfach kannst.
Ja.
Ja. Und hättest wahrscheinlich auch noch, ich überlege gerade, wie ist das, wenn Leute Disziplin zu was haben, haben die dann nicht trotzdem so ein bisschen Spaß dabei?
Das weiß ich nämlich nicht.
Oder wie
das
ist das?
Weiß ich nämlich immer nicht.
Oder ist das so eine Überwindungskraft?
Die Menschen, die dann morgens um 6 aufstehen und joggen gehen, haben die da wirklich richtig Bock drauf? Oder zwingen die sich genauso dazu, wie ich mich dazu zwingen möchte? Ist das wirklich eine Disziplinfrage?
Spannend.
Oder macht ihnen das Spaß? Die behaupten ja immer, das macht ihnen
Spaß. Ich glaube,
und
das
dann
ist...
laufen sie irgendwie eine Stunde und dann werden sie davon total high, wie ich von einem Joint. Das, ich habe diese Erfahrung nie gemacht, egal wie ich gelaufen bin. Aber gut.
Ja. Also Joggen habe ich auch mal versucht und habe dies versprochene Runners High auch nie gehabt und hab's dann auch dann.
Ja,
nee.
Genau.
Ja. Aber falls jemand zuhört, der das jeden Morgen macht, meldet euch mal und erzählt uns mal, wie ihr das macht.
Macht euch, genau.
Uns würde das interessieren.
Macht euch wirklich Spaß oder müsst ihr euch da auch jeden Morgen zwingen? Und wenn ihr euch da jeden Morgen zwingt, habt ihr für den Rest eures Lebens meine absolute Hochachtung. So sieht's aus.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja, spannend. Ja, okay. Ja, mehr Disziplin. Cool. Ja. So, wie viele Fragen waren das jetzt?
Genau,
ich habe jetzt 1, 2, 3, 4 von dir. Wie viele hast du von mir?
Ich schulde dir noch eine Frage und dann sind wir durch mit unserem lustigen Spiel.
Ja, okay, super. Dann, das heißt, du fragst mich jetzt nochmal was.
Und Moment, hier kommt die Frage. Wenn ich meinen jetzigen Beruf nicht hätte, wäre ich... spannend. Da müsste man erstmal definieren, was unser jetziger Beruf ist. Weil es ist so viel.
Ich wollte gerade sagen. Also wenn ich mal nicht Coach wäre. Und auch sonst nichts.
Von dem, was wir gerade tun.
Was ich sonst so mache. Ja.
Auch kein Berater.
Nee, genau. So was ganz anderes. Also dann wäre ich auf jeden Fall, also das kann ich glaube ich sagen, dann wäre ich was mit Natur. So, also mir hat mal Landschaftsgärtner vorgeschwebt. So Galabau, so. Also Landschaftsarchitekt, also derjenige, der entwirft und die Steine schleppen tun, dann wäre anders. Wobei ich dann irgendwann festgestellt habe, als ich mal mit jemandem gesprochen habe, die ist so Landschaftsgärtnerin, und die sagt, die Leute wollen eigentlich nur, also der Hauptauftraggeber jetzt so in der Realität, ne? Du studierst und im Studium entwirfst du da sonst was für englische Landschaftsgärten, die du ja nie anlegen wirst, weil er ruft ja, keine Ahnung, bestellt einen englischen Landschaftsgarten, sondern die Realität ist, vor einem Kanzleigebäude muss die Grünfläche maintenance-arm gemacht werden. Mach mal. Und dann machst du einfach ganz viele Kiesflächen und ganz viele so Buchsbäume von so rente Buchsbaumfirmen, die einfach immer in, ja, also so richtig, also du kannst da null Natur ausleben, das, also als Landschaftsgärtner verdienst du dein Geld wirklich mit Kiesgärten.
Oh, Steingärten ist
die einfach auch low maintenance.
So ein krasses rotes Tuch, ne? Die armen Bienen.
Ja, und da könnte ich nicht, vor allem als die Frau, die ich halt da auch gesprochen habe, die ist ja auch dann so angetreten, weil Natur ihr Ding ist und so. Und zu Hause hat sie irgendwie ihr Gewächshaus und tobt sich da irgendwie. Also die macht die gleichen, wie soll ich sagen, Ding hier, so Ersatzhandlungen. Also so wie ich meine Bürotätigkeit mit Hobbygärtnern kompensiere, muss die ihre Bürotätigkeit mit Hobbygärtnern kompensieren.
Und die Gärtnerin von
Beruf. Weil im Beruf macht sie nichts mit Natur, genau.
Oh,
ja, sozusagen, also Landschaftsarchitektin. Und ja, genau, weil sie echt nur irgendwie Steine, Kies, irgendwie Rabattenrindenmulch, so, also dass die mal wirklich, also wirklich Natur, das ist irgendwie alle Jubeljahre mal. Und das, und die wenigsten so, also wer betreut, also wenn du als Landschaftsgärtner so einen Kurpark betreust, ich glaube, dann hast du richtig Glück. Aber die meisten, die machen echt mehr so Stadtbegrünung. Und dann, nach diesem Gespräch war ich so gut, dass ich das nicht gemacht habe, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich genauso frustriert da sitzen würde, wie die Frau, wäre wahrscheinlich entsprechend hoch. Ja, ich meine, als Coach, ne, würde ich jetzt nicht sagen, ja, glaub an dich. Und wenn, ne, angenommen, ich, mein Coach, ich würde jetzt meinem Landschaftsgärtner ich gegenübersetzen, mein Landschaftsgärtner ich ist frustriert. Und dann, ja, was wäre denn dein großer Traum? Ja, in den Schlosspark von Buckingham Palace betreuen. Super, was musst du tun, um da hinzukommen? Sehe ich mein übermotiviertes Coaching ich dann fragen. Und die Landschaftsgärtnerin so, da gibt es vielleicht 100 Landschaftsgärtner auf der Welt, die solchen Traum leben. Und die anderen 10.523 machen Stadtbegrünung. Also so,
Coach, dein Landschaftsgärtner, ich, tatsächlich eher fragen, warum Landschaftsgärtner im Buckingham Palace, was ist das, was dich daran wirklich reizt? Und gibt es andere Berufe, die diesen Reiz erfüllen oder andere Hobbys?
Ah, siehst du? Ja, und dann würde ich wahrscheinlich. Der Traum hinterm Traum. Ja, guter Punkt. Da sehe ich dann, meine Landschaftsgärtnerin sagt dann wahrscheinlich, ja, ich will Natur gestalten und in der Natur sein und so. Und dann schult die wahrscheinlich um oder steigt irgendwie aus und macht dann in so einem Naturschutzreservat irgendwie so Tätigkeiten. Oder mach diesen Schritt, ja, ich habe schon mal überlegt, ob ich mir ein Grundstück kaufe und dann da so eine Biogärtnerei so und kauft sich dann so eine alte Gärtnerei, so eine stillgelegte mit alten Gewächshäusern und so und zieht da so ein bisschen so ihr Hobbyding hoch und stellt sich Bienenstöcke hin und macht vielleicht Grundschulklassen ein zu Bienenkursen und so. Sowas würde, glaube ich, dabei rauskommen, ja.
Also ich persönlich kann dir aus meiner Perspektive natürlich nur die Jagd empfehlen, wenn du was mit Natur machen möchtest. Und Waldpflege und
Hege. Mit Pflanzennatur.
Und so, ne?
Mit Pflanzennatur, das muss ich dazu sagen, ja, bevor ich so ein Wildschwein ausnehme. Also das muss man auch können.
Wir haben gerade ja interessanterweise die Debatte darüber, Thema Naturschutz, also Waldschutz. Wir haben ja ein Waldproblem in Deutschland, weil unsere ganzen Monokultur-Fichtenwälder jetzt ja leider alle irgendwie tot sind wegen Dürre und Borkenkäfer. Und bei der Wiederaufforstung dann natürlich leider das Rehwild im Weg ist und das Rotwild, und weil die nämlich die ganzen jungen Triebe abfressen. Und jetzt soll es eine neue Verordnung geben, die eben dann doch zur Auflage machen soll, dass leider sehr viel mehr davon weg muss, was ich persönlich relativ schwierig finde, aus der Perspektive des Jägers, nicht nur, weil es tatsächlich schwierig umzusetzen ist, sondern weil ich es auch moralisch schwierig finde. Aber da wäre so ein Punkt, wo dann Naturschutz und Pflanzenschutz und so weiter Thema in der Jagd eine ganz große Rolle spielt. Gut, aber jetzt sind wir total abgeschweift, weil eigentlich wollte ich dich nicht zu deinem Lebenstraum coachen. Ich wollte nur wissen, was dein Lebenstraum ist. Da kann der innere Coach dann doch nicht die Klappe halten.
Nee, der kann nicht die Klappe halten. Ja, ja, das ist schon richtig. Ja, ja. Also im nächsten Leben werde ich dann Landschaftsgärtnerin mit dem Ziel, einen dieser wenigen echt coolen Jobs zu kriegen, wo du noch so richtig Landschaft gestalten kannst. Ja. Ja.
Laura baut das neue Song für sie.
Nee, ich bin ja, das muss ich genau, aber eben nicht. Sanssouci ist ja französische Gartenarchitektur. Und ich bin ja eher so der Typ englischer Landschaftsgarten. Ja, jetzt kommen wir nämlich schon in Gartenphilosophie.
Ich glaube, wir schweifen ab.
Garten ist ja immer so. Okay, ich merke schon. Ja, ich bin in meinem Rabbit Hole, aber ja, da können wir mal dann bei anderer Gelegenheit mal. Aber ja, genau.
Okay. Ich glaube, wir sind angekommen bei, nach doch mittlerweile 40 Minuten, bei dem Thema Auswertung. Also, Learning Nummer 1, das Spiel dauert deutlich länger als gedacht. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie so zwei Quasselstrippen hat, wie uns beide. Sollten wir auf jeden Fall einplanen, wenn wir dieses Spiel jemals in einen unserer Positionierungsworkshops aufnehmen. Das ist kein Quickie, der in der Viertelstunde gemacht ist.
Ja, ja. Learning, es sei denn, Stereotype, man spielt es mit Softwareentwicklern. Okay. Tada. Hallo an alle Softwareentwickler, die zuhören.
Gut.
Softwareentwickeln.
Machen wir noch eine kurze Auswertung, knackig, eine Minute. Und dann haben wir, glaube ich, unsere Zuhörer genug gequasselt für heute und ihnen genug persönliche Einblicke gegeben, sowohl in unsere Testküche als auch in unsere Persönlichkeit.
Oh mein Gott, ich freue mich jetzt schon auf die Rückmeldung. Ja, okay. Ich freue mich jetzt schon drauf, dass ich in 2 Jahren oder so auf einem Event mal jemanden treffe. Ach, du bist die mit dem, ich habe euren Podcast gehört, und denkst so, Loch im Boden.
Ja, genau.
Ja, genau.
Das wird lustig.
Okay.
Laura, willst du anfangen?
Zu spät, genau. Ja, genau. So, ich habe jetzt 4 Antwortfragen von dir. Und ich mache jetzt mal Folgendes. Ich gehe jetzt mal so durch alle Punkte und subsumiere mal, was ich so an Nuggets finde. Und dann gucke ich mal, was mir dazu sozusagen einfällt. Also das erste war mein größtes Abenteuer. Und das war dem Typen in Boston hinterher zu reisen nach New York. So, das war so habe ich mir so notiert. Abenteuer ist für dich was richtig Verrücktes. Dieses richtig Verrückte, so fand ich interessant. Und die, wie du es subsumiert hast, als das war schön und doof. Das finde ich witzig. Das ist so ein, das passt zu was, das kommt dann gleich noch, dass du im Grunde so dieses über dich selber lachen und irgendwie so ein bisschen das Skurrile im Alltag und so. Ja, genau, aber sozusagen was richtig verrückt ist und dann über dich selber lachen können. Ja, genau. Ja. Das Wertvollste, was ich gelernt habe, das ist so ein ganz anderer Kontrast. Das ist so richtig, das war ja so richtig deep. So, es geht immer weiter und ich kann nur mich selber ändern. Das ist so, scheiße, ja, richtig philosophisch. Ich konnte mich selbst erst ernst nehmen, als ich aufgehört habe, darauf zu bestehen, dass die anderen mich ernst nehmen. Das ist so, das ist der richtig tiefe Coaching-Shit-Wahnsinn. Ja, was sagt uns das? Aber das ist so die Quintessenz, finde ich, die ich so mitgenommen habe. Ja, das letzte Mal richtig gelacht hast du. Da wird es wieder so alltags, so weg vom Pathetischen hinzu. Das war irgendwie so eine gefällige, schöne Alltagssituation. Weiß gar nicht mehr worüber, aber so. Und da fand ich nämlich an der Stelle, sagtest du auch, das war irgendwas dämlich Lustiges und ich habe über mich selber gelacht. Da dachte ich, das ist so ein bisschen der Tenor wie in der Geschichte mit Boston. So ein bisschen. So ein gemütliches ich kann über mich selber lachen, war irgendwie schräg, skurril und naja, aber eigentlich, was soll's, so, irgendwie, ja, genau, und dann mehr Disziplin, ach, das geht wieder in eine komplett andere Richtung, so, so dieses, im Grunde, ich möchte in der Lage sein, mich entspannen zu können, obwohl ich noch Arbeit auf dem Schreibtisch liegen habe. Ich glaube, das habe ich da so ein bisschen so rausgehört. Und
ich möchte kein schlechtes Gewissen dabei haben. Weil ich eigentlich der Meinung
bin, dass
ich
kein schlechtes Gewissen haben.
Ich glaube, das ist ein Riesenproblem. Mhm. Ich glaube, da könnten wir ein Riesencoaching machen. Das machen wir aber nicht im Podcast.
Nee, das machen wir nicht jetzt hier auf. Nee. Ich überlege jetzt aber gerade, was haben diese Dinge alle miteinander zu tun? Und gibt es da so ein reoccurring theme, irgendwie so ein Zusammenhang? Irgendwie Verrücktes tun, über dich selber lachen, tiefe Einsichten, Disziplin. Boah.
Was lernen wir daraus? Für die Auswertung brauchen wir auch mehr Zeit.
Ja, definitiv. Boah, wie hängt das alles zusammen? Wie geht das zusammen? Ich glaube, es geht immer irgendwie um Selbstbild, Eigenerwartung, das Annehmen und Ablehnen der Erwartungen anderer, um Erdung und gucken, was du selber brauchst.
So. Weißt du, was ich sehr spannend finde an dem, also, was du gesagt hast? Du hast ja dieses Thema über sich selber lachen so stark rausgegriffen und was Verrücktes tun, was ich persönlich aus meiner disziplinierten Haltung, man bucht nicht einfach einen Flug um, etc., ja, für total doof halt, aber toll. Gleichzeitig hast du aber auch das Thema sich selbst ernst nehmen. Weil wenn man das so ein bisschen... Das ist ja...
Ja, klar!
Das Gegenteil, aber eigentlich auch nicht.
Boah, du, ey, jetzt wird ein Schuh draus. Ja, Disziplin versus Verrücktes tun und über sich selber lachen versus sich selber ernst nehmen. Oh, da haben wir Themen.
Spannende Erkenntnis.
Wahnsinn.
Spannende Erkenntnis.
Voll. Aber. Voll.
So.
Voll.
Spring mal zu dir.
Ja. Ja, ich habe gerade gedacht, ich muss noch mal kurz, bevor wir zu mir kommen. Ich gerade gedacht, wenn jetzt sozusagen du mein Coaching-Klient wärst und Aufgabe wäre für dich eine Positionierung als Coach zu finden, habe ich gerade gedacht, boah, jetzt haben wir hier komplett deine Themen. Ja, was ist bei dir Thema? Ne? Disziplin versus das Verrückte machen, was im Bauch gefühlt drin ist und raus will, ja. Und über sich selbst lachen versus sich selbst ernst nehmen. Also du wärst dann so der Coach für diese Themen so, ne? Selbstbild, Fremdbild, eigene Ansprüche und Erwartungen, fremde Ansprüche und Erwartungen. Tun, was ich tun will versus was ich tun muss. So, der Coach, der dir hilft, zu dir selbst zu finden über diese Themen und dann eine Bildsprache oder, ne, sag ich mal, oder Wortsprache finden, die Leute abholt, die sich genau in diesen Themen wiederfinden. So. Ja.
Ich wollte vielleicht mal drüber nachdenken.
Spannend. Also ich sehe da mega die Markt, also da kannst du eine tolle Marktpositionierung, glaube ich, draus machen als Coach. Mit über sich selbst lachen, sich selbst ernst nehmen, da Seminarkonzepte so zu den Themen, wie gehe ich mit mir um, wie gehen andere mit mir um, wie gehe ich mit anderen um. Das ist ja immer so, da sind ja auch dann immer so Beziehungs, sowas äußert sich ja dann immer stark auf der Beziehungsebene. So, dann kommen Leute bei dir rein mit Beziehungskonflikten. Irgendwie, ich komme immer nicht zurecht und alle mögen mich nicht oder meine Familie oder mein Chef oder Ding. Und dann kommen nämlich genau solche Themen so. Und ja, damals in Boston habe ich so und mit meinen Brüdern habe ich so. Und dann, ich glaube, da draußen gibt es so viele Leute, die sich mit sowas abholen. Die ist ein Wahnsinn. Okay, cool. Also da, das, ja, also da könnte man, glaube ich, cool was draus machen. So, und jetzt bin ich gespannt, was bei mir rausgekommen ist.
Interessanterweise muss ich noch ergänzen zu dem, was du gerade über mich gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als wir unser erstes Positionierungsworkshop-Tool vor über einem Jahr mal ausprobiert haben, an uns gegenseitig. Da hatten wir...
Ich überlege gerade, welches war das erste?
Die Origin Story. Das allererste.
Ah, ja.
Das, was wir übrigens ja auch heute noch anwenden, weil es einfach genial ist. Aber als wir das erste Mal am gegenseitig ausprobiert haben, hatten wir ein ähnliches Ergebnis bei mir. Und das finde ich gerade ganz...
Die Richtungsänderung,
das,
genau, ne?
Das Thema Richtungswechsel. Mm. Das Thema weg von
sich
den vorgegebenen Erwartungen hin zu dem, was man selber will.
Sich selbst die Erlaubnis die geben, den Kurs genau, zu ändern.
Das war die Erkenntnis von damals. Das habe ich hier nämlich natürlich irgendwie noch.
Und die bestätigt sich heute.
Ich finde es gerade ganz, ganz spannend, dass wir uns gerade vier völlig random, wirklich blind gezogene Fragen aus einem Kennenlernspiel rausgesucht haben und auf eine ähnliche Erkenntnis kommen.
Ja, geil, oder?
Das bestätigt mich mal wieder in meiner Theorie. Die Frage ist scheißegal. Hauptsache, du hörst auf, logisch über deine Positionierung nachzudenken und fängst an zu fühlen.
Ja, ja. Ja, spannend. Das ist so, ja. Die Frage ist egal, du kommst immer auf das Thema dahinter. Weil das Thema drängt sich auf und will, das, ja, will gehört werden.
Spannend. Ja. Ich gebe dir noch mal kurz Feedback.
Okay.
Ich habe tatsächlich das anders gemacht. Ich habe mir nicht notiert, was du tatsächlich gesagt hast. Außer Matt Damon habe ich natürlich hier groß und mit Herzchen und Smileys irgendwie auf meinen Zettel geschrieben. Aber ich habe mir tatsächlich einfach Dinge, Assoziationen, Wörter, die mir gekommen sind, während du geredet hast, aufgeschrieben. Und ich finde, bei dir hat sich sehr viel wiederholt. Also ich habe aus allen deinen Antworten eine sehr große Zufriedenheit gehört. Also nicht so das Gefühl, was ändern zu müssen, sondern zufrieden mit dem Leben, zufrieden mit kleinen Dingen. Natürlich irgendwie kam auch immer wieder so, dass deine Empirik und so weiter, das kennen wir ja von dir, dass das immer mal wieder irgendwie rauskommt, dass das Bedürfnis, Dinge wirklich irgendwie komplett zu durchdringen und zu untersuchen und zu verstehen, das haben wir ja tatsächlich auch damals bei der Origin Story besprochen, wenn du dich erinnerst, die Muster.
Analyse plus Kreativität gleich Selbsterkenntnis.
Genau, das war klar, ich meine. Und was ich mir immer wieder aufgeschrieben habe, war tatsächlich das Wort Balance.
Ach, okay.
Weil als du zum Beispiel über das Thema Pragmatik gesprochen hast, habe ich mir aufgeschrieben Balance. Weil es dir, glaube ich, noch nicht mal darum geht, dass es völlig idiotisch ist, wahnsinnig viel Geld für Osterdeko auszugeben, sondern dass du dieses Ungleichgewicht zu ein Teil der Welt gibt viel Geld für Osterdeko aus, während der andere Teil der Welt nicht weiß, was Ostern ist, geschweige denn wie dieser Tag anders sein soll als jeder andere auch, weil sie nämlich an jedem Tag Hunger haben. Dieses Ungleichgewicht und das Bedürfnis der Fairness dahinter habe ich mir aufgeschrieben. Das habe ich mir auch immer wieder aufgeschrieben. Das habe ich mir aufgeschrieben bei dem kleinen Häuschen im Grünen. Das klang für mich auch sehr nach innerer Ruhe und einer Balance, einer Ausgeglichenheit. Das habe ich mir auch aufgeschrieben bei dem Thema Landschaftsgärtner. Weil für mich ist Ästhetik und auch mit der Natur arbeiten ist immer auch ein Ausdruck von Balance. Weil ohne eine gewisse Balance kriegst du in der Natur nichts auf die Kette. Wenn ich jetzt zum Beispiel an meinen Gemüsegarten denke, ich kann nicht 3 Jahre hintereinander an der gleichen Stelle Kartoffeln ziehen. Das funktioniert nicht. Die Natur braucht Zeit, sich zu erholen.
Nee,
ich brauche ein Gegenpol zu dem, was ich an Nährwerten da rausnehme.
Natur braucht Ausgleich.
Mhm. Und Natur. Natur kam eigentlich ja, auch immer wieder. Ja, von deiner Bio-Fairtrade-Schokolade, die du zu deinem Münster-Tatort nachher isst, über das kleine Häuschen im Grünen, über die Landschaftsgärtnerei, über das ausgleichende Weltbild kam eigentlich das Thema ja Balance und Natur.
Balance, Ausgleich, ja, der Gleichgewicht. Ruhe ist ja auch so Gleichgewicht. Wobei ich glaube an die Hochseilläufer-Theorie von Balance. Also das ist nichts, was du einmal und dann hast du das, sondern das ist ein ständiges Hin- und Her-Wippen, um sie zu erhalten. Aber das ist eben, das passt ja zur Natur. Ist ja so ein lebendes, organisches, genau. Ach, guck an. Okay, spannend. Spannende Herangehensweise von dir. Also das sozusagen direkt die Assoziationen einfach gleich mitzunehmen, die da kommen.
Ja, das haben wir tatsächlich, glaube ich, auch schon mal festgestellt, dass wir an alle unsere Tools immer so ein bisschen anders herangehen. Ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass du der Empiriker von uns beiden bist, der wirklich erstmal die Daten komplett aufnimmt, bevor er sie analysiert. Und genau. Ich bin eher so der
intuitive
Mensch, der irgendwie, wie eben mit der Frage, was ist der Traum hinter dem Traum? So, ich bin immer eher so der Typ, der irgendwie direkt in die Analyse geht. Spannend. Okay. Wir haben wahnsinnig viel über uns gelernt und wir stellen fest, auch dieses Tool funktioniert, um Ideen zu bekommen, wofür man steht und was einem wichtig ist und was Teil einer Positionierung sein könnte. Das ist jetzt natürlich noch keine Positionierung im Marketing-Sinn, das ist uns klar. Aber es ist ein weiteres kleines Tool auf dem Weg dahin, eine intuitive Positionierung zu finden, die wirklich zu euch als Persönlichkeit passt.
Ja, so die Vorarbeit dazu.
Ja. Ich würde sagen, das war mal eine spannende, außergewöhnliche und auch, ich stelle fast extrem lange Folge, die wir heute gemacht haben.
Hätte ich auch nicht gedacht, dass wir mit dem Spiel...
In 30 Minuten sind wir damit durch. Aber wieder was gelernt.
Voll.
Das ist etwas, wo man sich Zeit für nehmen muss, weil... Ja. Nur wenn man irgendwie so ein bisschen ins Sprudeln kommt, kommen ja dann irgendwie auch die spannenden Dinge dabei raus.
Ja, richtig. Okay, ich glaube, wir haben jetzt beide richtig... Ich fühle mich gerade... Es ist komisch, ich habe gecoacht und ich bin gecoacht worden. Das passiert mir sonst auch. Aber so fühle ich mich... Kennst du das Gefühl, wenn man gecoacht hat oder gecoacht worden ist? So, das sind so eigentlich zwei unterschiedliche Gefühle und man ist dann so... Aber nach beiden so ein bisschen so fertig auf eine Art und hat ganz viel im Kopf zum Mitnehmen. Und so geht's mir gerade. Ja.
Spannend. Ja.
Wahnsinn.
Positionierung auf spielerische Coaching-Art. Auch mal eine spannende Methode. Sollten wir auf jeden Fall überlegen, ob wir das in unseren Workshops aufnehmen. Ich finde, das war... Müssen wir ein bisschen ausfallen.
Lass uns das mal weiterentwickeln. Ich wollte gerade sagen, in der Grundanlage.
Cool. Dann machen wir.
Ich freue mich jetzt schon drauf. Ich glaube auch. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal.